Mischmeister ist quasi auch unser Chefkoch, kann man sagen. Also der ist wirklich da, ja, um beim Essensvergleich zu bleiben, der ist dafür zuständig, um wirklich zuzusehen, dass ein leckeres Gericht dabei rauskommt. Und wie gesagt, da ist einfach die Kunst, aus ganz vielen verschiedenen Rohstoffen wirklich dann ein gleichmäßiges Endprodukt hinzubekommen.
Und somit herzlich willkommen zurück zu Part 2. Wir möchten heute darüber sprechen, es wurde ja eingangs schon in der Hook erzählt, wir verraten euch gleich mal auch, wer da überhaupt gesprochen hat, weil die Stimme habt ihr oder kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Aber wir möchten heute darüber sprechen, ja, wie die Erde eigentlich in den Sack kommt.
Ganz genau. Und deswegen sind wir zum Erdenwerk Strenge gefahren, nach Ostrauderfehn, und haben uns da mal umgeschaut und haben eine ganz große Führung bekommen.
Genau, in der letzten Podcast-Folge haben wir euch schon viel darüber erzählt, wie so eine Rezeptur entsteht, was FloraGard in Oldenburg tatsächlich macht, wie die Qualitätskontrolle aussieht, was in eine gute Blumenerde gehört und so weiter. Und ja, wir durften wieder raus.
Yay!
Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht, und zwar, wie Janine sagte, nach Ostfriesland, nach Ostrauderfehn, in das Erdenwerk Strenge. Und ich muss sagen, ich hab's mir nicht so vorgestellt. Es war riesengroß.
Ja, das war total beeindruckend. Am Anfang waren wir ja am Hauptgebäude und dann sind wir von da losgegangen mit Sack und Pack quasi, mit unserem Videoteam, und haben uns das mal alles angeschaut, und es kam immer mehr. Also allein diese riesige Fläche, wo die ganzen fertigen Säcke dann auf Paletten standen und wo die LKWs vorgefahren sind, das war ja schon beeindruckend. Und dann hat er uns immer weitergeführt und plötzlich kamen riesige Berge an Torf und so weiter und man dachte mal, wow, was kommt denn hier noch alles?
Und was ich total lustig fand, das hatte derjenige, wer werden gleich noch weiter drauf eingehen. Wir werden ihn auch noch vorstellen, unseren Interviewpartner. Wir waren nämlich ja nicht alleine unterwegs. Wir haben eine richtig tolle Führung bekommen. Auf jeden Fall, es wurde uns gesagt, dass die Firma Strenge oder das Erdenwerk Strenge gibt es ja seit 1960 schon, also echt lange. Und dass das nach und nach immer weiter aufgebaut wurde. Also man muss ja überlegen, ja, wir rutschen jetzt mal ein paar Jahre zurück. 1960, wie das Thema Blumenerde gehandhabt wurde oder wie das überhaupt... das war halt nicht so das Riesenthema. Und nach kamen mehr Bedürfnisse vom Gartenbau, von den Hobbygärtnern. Das heißt, das ganze Thema Blumenerde wurde immer größer. Es waren immer mehr Ansprüche. Es mussten Düngemittel, Ersatzstoffe und so weiter immer mehr da rein. Das heißt, das ganze Erdenwerk, das kann man daran so schön sehen, darauf will ich eigentlich gerade hinaus, ist auch gewachsen in dieser Zeit. Also das ist so verschachtelt gewesen, weil es wurde immer nochmal was angebaut, nochmal eine neue Anlage dazu. Und so war die Führung auch ein bisschen. Man konnte gar nicht am Anfang erahnen, was uns alles erwartet.
Ja,
aber wir
absolut.
Sind dann immer so von Produktionsschritt zu Produktionsschritt gelaufen, und es war eine sehr verschachtelte Produktion, aber irgendwie auch total spannend, das alles mal zu sehen.
Ja, absolut spannend. Und uns wurde dann immer gesagt, ja, und jetzt als nächstes gehen wir da und dahin, und man dachte mal, ach ja, stimmt, ach, das muss ja auch noch kommen.
Ja, genau. Ja, das ist auch das Ding, man hat sich ja gar nicht so darüber, oder man war sich gar nicht so im Klaren darüber, wie viele Produktionsschritte auch dazu gehören. Ja, aber wir waren nicht alleine unterwegs. Wir hatten im Sack und Pack unser Videoteam. Wir hatten auch den Christian Mauke von der PR-Manager, also den PR-Manager von FloraGard wieder dabei. Auch seinen Kollegen, den Thomas. Aber, sag ich mal, unser Star des Tages war der Kai Holzinger.
Genau.
Ja, Kai hat uns die Führung da gegeben. Und Kai ist tatsächlich auch noch gar nicht so lange im Erdenwerk tätig. Seit einem halben Jahr, hat er gesagt. Seine erste Saison da vor Ort, und wir waren nun jetzt auch im März da, und man kann auch schon sagen, da ging es auch schon heiß her. Also Blumenerde wird ja auch jetzt gerade im Frühling extrem nachgefragt. Aber ich muss auch nochmal sagen an dieser Stelle, Hut ab, Kai, ne, du wirst die Folge auf jeden Fall hören. Ich hoffe, was du in diesem halben Jahr da schon alles gelernt hast, und das war wirklich also ein toller Einblick. Muss ich sagen.
Total, also er konnte wirklich sehr viel erklären, und egal welche Frage wir gestellt haben, wir haben eine Antwort bekommen. Das war schon beeindruckend, sehr spannend, ja.
Genau. Bevor wir jetzt gleich starten und die Produktionsschritte so nach und nach erzählen, beziehungsweise euch versuchen zu beschreiben, es ist im Podcast ja immer ein wenig schwierig, aber wir geben unser Bestes, ne?
Genau.
Wollen wir tatsächlich einmal das vor euch wiedergeben, was uns ja nachhaltig beeindruckt hat, was wir mit nach Hause genommen haben, wo wir vielleicht auch im Nachgang noch drüber nachgedacht haben, wo wir auch jetzt immer wieder drüber sprechen, wenn dieser Tag eben hier Thema ist, auch gerade im Büro, als die Kollegen gefragt haben, hey, wie war es denn? Und erzählt doch mal. Also sind so ein paar Themen, die bei uns hängen geblieben sind, was ich super spannend fand, wie automatisch dort alles abläuft. Also diese ganzen Produktionsschritte. Da muss ich auch ehrlich gestehen, da bin ich so ein bisschen blauäugig rangegangen, von wegen, ach ja, keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Also ich fand es heftig, wie viele Anlagen es überhaupt gibt. Also jeder, wie heißen die Leute, die nochmal die ganzen Anlagen?
Die Maschinenführer?
Ja, oder eben die Leute, die die Maschinen herstellen.
Also es war auf jeden Fall sehr süß, wie Fenja so begeistert war von den ganzen Produktionsmaschinen und was es da so für unterschiedliche Dinge gibt und auch für so ganz spezielle Aufgaben.
Ja.
Also, dass irgendjemand gesagt hat, okay, wir brauchen eine Maschine, die irgendwie genau diese eine kleine spezifische Aufgabe übernimmt und dann sagt jemand, alles klar, die entwickeln wir. Und dann wird da so eine Maschine irgendwie entwickelt und die steht dann da und macht dann ihre Arbeit. Ja. Und ist total faszinierend, was in dieser ganzen Industriewelt alles so möglich ist, ne?
Also Menschen, die Maschinenbau studiert haben, so, die meinte so. Ich, die wollte ich ansprechen. So, jetzt hat es auch Klick gemacht. Also die würden jetzt drüber schmunzeln, aber ich fand es wirklich sehr beeindruckend, wie viele Maschinen für jeden einzelnen Schritt es gibt, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also die eine Maschine macht dies, die andere Maschine macht das. Und auch im Erdenwerk, also wo man denkt, okay, hier muss jetzt ja eigentlich nur Erde gemischt werden und dann abgefüllt werden und so weiter. Nee. Also es gibt ja so viele verschiedene Schritte. Es muss foliert werden, es muss palettiert werden, es muss angehoben werden, es muss darauf geachtet werden, dass die Leute, die eben ja auch mit den schweren Erden zu tun haben, mit den schweren Säcken zu tun haben, entlastet werden, dass sie nicht mit Rückenproblemen nachher nach Hause gehen. Also ich fand's klasse. Also wie gesagt, ich muss sagen, diese ganze Digitalisierung, dieses Automatisieren, ich fand's heftig. Aber ich habe auch noch nie in so einer Produktion gearbeitet, beziehungsweise noch nie gesehen. Du ja.
Ja, ne? Das stimmt. Für mich war jetzt so Verpackungsanlagen, das war für mich nichts Neues. So. Mhm. Ich habe in meinem Studium, in den Ferien quasi, habe ich oft in der Produktion gearbeitet. Und da war ich am Anfang natürlich auch total fasziniert. Mittlerweile ist das für mich so, ja, alles klar, okay, ja, ich weiß, wie so eine Verpackungsanlage funktioniert. Aber wovon ich auch total beeindruckt war, war die großen Radlader.
Das stimmt, der große gelbe Bagger. Den hat Janine total.
Den fand ich total toll. Also, der war wirklich riesig, oh mein Gott. Also ein Reifen war ja so größer als ich gefühlt und diese Schaufel, da passt echt eine Menge rein. Und der ist da die ganze Zeit so rumgefahren, auch als wir zwischen den Rohstoffen so lang gelaufen sind und uns da ganz viel zu angehört haben. Immer wieder kam dieser Radlader vorbei und hat irgendwas von A nach B gebracht und ist dann wieder irgendwo anders hin und ich war total fasziniert davon, dass er immer wusste, wo er hin muss. Und irgendwie, dann hat er irgendwie da was aufgenommen und hat das hinten zu einem Bunker gebracht und auch da hat uns Kai dann erklärt, dass die ja auch total automatisiert arbeiten, also denen wird immer angezeigt, wo sie irgendwie als nächstes hin müssen. Die wissen immer genau, wo der nächste Rohstoff bereitgestellt werden muss. Total beeindruckend.
Stimmt, das hast du auch gesagt. Ne? Wenn man auf diesem Gelände stand, hat man gedacht, okay, ja, die fahren jetzt hier hin, die fahren dahin, okay, die holen sich da mal irgendwie eine Schippe Erde und da nochmal irgendwie ein Substrat oder irgendwie einen Ausgangsstoff. Aber es ist alles ein System und es ist ein rieses komplexes System. Letztendlich ergibt es aber zum Schluss ein tolles Produkt.
Ja, und es hängt alles miteinander irgendwie zusammen und es ist alles aufeinander abgestimmt. Also da ist ja nicht, dass mal jemand rumsteht und ich weiß, was jetzt zu tun ist oder dass irgendwo mal Leerlauf ist. Das hat er uns auch gesagt. Das ist ja auch total wichtig, weil die da wirklich eine Menge produzieren müssen. Und da ist es natürlich logisch, dann muss alles irgendwie getaktet sein, ne? Und stimmen. Genau.
Genau. Und ein Thema, was uns auch ja beschäftigt hat, ist das Thema ja die Verfügbarkeit von den Rohstoffen. Also es ist vielleicht jetzt eher so ein sensibleres Thema, aber wir haben uns auch mit Kai unterhalten, ja, wo kommen die Rohstoffe überhaupt her? Also von was für Wege haben die auch hinter sich gebracht, um hier überhaupt in Ostfriesland dann in der Produktion zu landen? Wo bekommen sie die her? Also wo werden die zur Verfügung gestellt? Sind die auch immer da? Sind die aus? Das sind ja alles Rohstoffe, die ja auch von der Natur gegeben sind, die nicht immer so auf Knopfdruck da sind. Und was mich so beeindruckt hat, dass wir vielleicht ein wenig sensibler damit umgehen müssten.
Ja.
Weil, wie gesagt, kommt teilweise aus Skandinavien, aus Indien, aus Sri Lanka, hat er gesagt. Oder auch zum Beispiel der Torf aus dem Baltikum oder Rohstoff aus dem Baltikum. Und letztes Jahr gab es da, also war ganz, ganz schlechtes Wetter, wirklich katastrophales Wetter, hat er gesagt, wo Rohstoff einfach fehlte. Aber trotzdem hier in Deutschland lief die Produktion weiter und die Leute haben immer so gedacht, ja gut, ich gehe jetzt ins Gartencenter und habe meine Erde dann da auch liegen. Aber was da auch für eine Problematik hintersteckt, das finde ich so. Ich meine, das ist überall, in jeder Produktion.
Es ist immer so selbstverständlich für uns, dass alles da ist. was wir so kaufen können. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie den Sack Erde möchte und das ist immer genau die Marke, die ich kaufe und genau die Erde, die ich kaufe, dann muss die auch da sein. Mhm. So, immer, egal wann ich sie brauche. Also einfach ist es nun mal nicht. Ne? Und hinter so einer Produktion steht da noch deutlich mehr und die müssen dahinterher sein, zu gucken, dass sie ihre Rohstoffe auch immer kriegen und auch die Qualität halt halten können. Ne? Und da gehört schon viel dazu.
Genau, also wollen wir an dieser Stelle eigentlich ein wenig dafür sensibilisieren, dass man sich darüber bewusst ist oder das Ganze auch wertschätzt, was man bei sich zu Hause dann im Garten verarbeiten kann, dass es nicht einfach so selbstverständlich ist, dass es immer dort zur Verfügung steht und dort liegt und genau der gleichen Qualität, also da achtet natürlich Flora Gard drauf und auch das Erdenwerk, dass es immer die gleiche Qualität ist, aber was da auch hintersteckt, also es ist so, ja, sollte jeder vielleicht mal in sich gehen und drüber nachdenken und sagen, okay, gut, ich schätze jetzt, dass ich das hier zur Verfügung habe und diese tolle Blumenerde in meinem Garten einsetzen darf. Genau, du, das fand ich bei dir so, fand ich auch schon sehr niedlich. Deine Beziehung zu Torf, die an diesem Tag entstanden ist. Was du alles oder was wir eigentlich alles gelernt haben, aber du warst so Feuer und Flamme zum Thema Torf.
Total.
Und wir haben uns, können wir nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber auch letztendlich einmal den Torfabbau angeguckt oder waren auch in einem Naturschutzgebiet, das schon wieder nach und nach renaturiert wird. Aber wie du da aufgegangen bist, wie du dir das angeguckt hast, du bist ja mit Christian nachher da auch noch da rumgelaufen und hast dir die Schichten vom Torf angeguckt. Ich fand's total süß.
Ja, ich bin jetzt total fasziniert von dem Thema.
Ja.
Weil man auch einfach nicht so viel darüber weiß. Ich habe das Gefühl, alle wissen immer nur so standardmäßig, ja okay, Torf ist irgendwie nicht gut und Torf sollte nicht mehr in Erde drin sein und man sollte möglichst irgendwie torfreduzierte Erde kaufen und so. Aber was das eigentlich mit dem Thema so richtig auf sich hat, wissen die meisten gar nicht. Und deswegen war ich total beeindruckt davon, dass mir das mal jemand zeigen konnte. Aber da können wir ja später nochmal mehr von erzählen.
Genau, also unsere Ansicht zum Thema Torf oder unser Wissen hat sich auf jeden Fall sehr erweitert.
Total.
Kann man sagen. Ja, wir starten einfach mal. Wie gesagt, wir waren ja mit Kai unterwegs, seit einem halben Jahr dabei. Tatsächlich ist es so, dass er ja nicht alleine da arbeitet, das ist klar. Es sind aber nur 50 Mitarbeiter, die dort den ganzen Betrieb aufrechterhalten. Was war dabei? Also Kai an sich, der macht das Controlling da und macht diesen ganzen Ablauf zwischen Flora Gard und dem Erdenwerk, also diese ganze Kommunikation, das ist sein Part. Es waren Lagermitarbeiter, die wir gesehen haben. Es waren Maschinisten dabei.
Ja, die ganzen Leute, die in der Verpackung auf waren.
Ja.
Ne? Also klar, dann gibt es die Maschinenführer irgendwie, die sich darum kümmern, die Mischmeister. Mhm. Und halt auch die zum Beispiel im E-Commerce am Ende dafür sorgen, dass der Sack, der bestellt wurde, in einem Karton landet und dann verschickt wird. Ne? Da waren ja auch mehrere Leute, die da standen und sich darum um einen reibungslosen Ablauf gekümmert haben. Aber Wahnsinn, dass das dann am Ende eigentlich nur so wenige Mitarbeiter sind, wenn man mal überlegt. Ne?
Genau. Das finde ich nämlich heftig, weil tatsächlich produzieren sie zwischen 400 und 450.000 Kubikmeter Erde im Jahr.
Das ist Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, also das ist ja wirklich eine Menge. Ich wüsste gar nicht, wie groß dieser Berg wäre, wenn man das alles mal aufeinander schüttet.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Ich wüsste gar nicht, was man für eine Fläche da benötigen würde. Also wie gesagt, 400 bis 450.000 Kubikmeter Erde und sie haben tatsächlich auf dem ganzen Gelände Platz für 25.000 Europaletten.
Wahnsinn.
Das muss man sich auch erstmal reinziehen. Ne?
Ja.
Also das ist ja auch, ich weiß nicht, wie groß diese Fläche dann wäre, wenn man das alles aneinander stapelt.
Ja.
Also, aber wie gesagt, so habt ihr vielleicht einen kleinen, oder könnt euch darüber klar sein, wie groß dieses Werk überhaupt war und wie viel Platz da zur Verfügung steht. Aber wir fangen einfach mal an. Also unter anderem arbeiten natürlich auch Leute in der Verwaltung dort. Ganz klar, die Leute brauchst du auch. Ganz, ganz wichtig. Und die fangen an, das Ganze erstmal zu planen. Wie gesagt, sie sind das Bindeglied zwischen Flora Gard oder der Flora Gard-Gruppe und dem Erdenwerk und gucken, welche Aufträge kommen rein oder wie ist die Nachfrage, was muss produziert werden, in welchen Mengen und so weiter. Das heißt, sie fangen aber auch schon recht früh an. Also jetzt ist Hochsaison, jetzt so im April, April, Mai hat Kai gesagt, ist Hochsaison. Aber im Dezember geht schon los, dass vorgeplant wird. Was brauchen wir an Rohstoffen, wo bekommen wir die her, wo kaufen wir ein, für welche Preise kaufen wir ein, wie viele Mengen brauchen wir und so weiter. Ja, und jetzt war eben, wie gesagt, April, Mai, da war auch schon echt gut was los. Da fuhren viele Radlager und LKW auch vor, die beladen werden. Aber das ist sozusagen der erste Step der Planung.
Genau. Ne? Und dann müssen die Rohstoffe organisiert werden. Und genau da ist unsere Führung dann auch so richtig losgegangen. Dann sind wir nämlich mal durch das Rohstofflager gelaufen. Und vielleicht hören wir einfach mal rein, was Kai uns da so zu erzählt hat.
Wir sind hier ja, wie gesagt, im Rohstofflager, das fängt hier im Grunde an. Hier sind erstmal ein paar Exoten, wie zum Beispiel Miscanthus. Mhm. Da hat Winfried gestern auch schon ein bisschen was zu erzählt. Das heißt, dieses Miscanthus-Projekt, eben nachwachsende Rohstoffe für die Werke aufzubauen. Wir nutzen im Moment einen sogenannten Miscanthus-Mix. Das heißt, der wird noch etwas weiter verarbeitet, dass er auch in der Blumenerde und in den Substraten angewendet werden kann. Daneben haben wir noch zum Beispiel Pinien- bzw. Rindenhumus. Pinien, Rinde für zum Beispiel alles, was gröbere Strukturen braucht, wie Orchideen zum Beispiel. Sand ist zum Beispiel für Rasenerde, für Rasensand. Verbessert nochmal die Drainage. Da vorne sehen wir schon Kokosblöcke. Kokos ist auch einer der, ich sag mal, vom Volumen her am häufigsten verwendeten Torfersatzstoffe, kann man sagen. Der kommt bei uns in der Regel aus Indien oder Sri Lanka, wird angeliefert in 5-Kilo-Blöcken. Das heißt, diese, was Winfried gestern gezeigt hat, dieser Kokosmantel, der wird extrem weit runtergetrocknet, wird dann in diese Blöcke gepresst und ist dann wirklich auch, ich sag mal, formstabil. Man arbeitet mit Rohstoffen und auch mit dem Endprodukt letztendlich, was man fühlt, was man in der Hand hat, wo die Sensorik eine Rolle spielt, wo ja auch wirklich was drin entsteht. Und da kommt es halt wirklich auf die Rohstoffe schon an. Also wenn wir in den Rohstoffen schon nicht vernünftig einkaufen, dann kannst du im Grunde noch dazugeben, was du willst. Es entsteht kein vernünftiges Endprodukt.
Ja, um das mal eben kurz einzuordnen, was Kai uns da erklärt hat. Es ist ja so, dass früher Erde, Blumenerde, vor allem aus Torf bestand. So. Und das war der Ausgangsstoff. Das ist das, was wir unter Blumenerde verstehen. Dieses, was die Struktur gibt, das, was man in der Hand hat. Und da muss es ja jetzt immer mehr Ersatzstoffe irgendwie geben. Da wird geguckt, was kann man irgendwie nutzen, damit es trotzdem sich gut anfühlt und auch gut genutzt werden kann. Und dafür ist dann zum Beispiel eben Kokosfaser oder diese Kokosblöcke, die haben wir uns ja angeguckt. Mhm. Die konnten wir so ein bisschen zerbröseln, konnte man anfassen. Und was er gerade auch am Ende gesagt hat, es ist halt wichtig, dass sich das auch eben wirklich wie Blumenerde anfühlt, aussieht und so nutzbar ist.
Ich will auch noch ganz kurz dazu sagen, warum es da auch so ein Thema ist oder warum es auch so schwierig ist, das zu ersetzen. Letztendlich kann man sagen, im Hobbybereich geht das schon sehr gut. Und da arbeiten sie auch sehr viel mit Torfersatz und mit torfreduzierter Erde. Oder da ist das Angebot ja auch schon sehr, sehr groß. Im Profibereich funktioniert das aber eben nicht.
Genau.
Weil es eben dieser neutrale Ausgangsstoff sein soll, der dann dementsprechend aufgedüngt werden soll. Und im Profibereich muss ja wirklich exakt alles stimmen. Also die Pflänzchen müssen ja genau die Erde haben, die sie auch benötigen, damit sie gut kultiviert werden können. Das hatten wir bei Winfried auch schon gelernt. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Qualitätsstufen von Torf und auch Unterschiede. Und was Kai dazu erzählt hat, da hören wir auch nochmal eben ganz kurz rein.
Ja, wie gesagt, beim Torf unterscheiden wir dann auch zwischen den verschiedenen Qualitätsstufen, ob das eben für Substrate geeignet ist oder ob es in die Blumenerden geht. Teilweise wird dann auch eben gemischt, aber das im Grunde alles nach Vorgaben mit Floragard. Also Floragard entwickelt ja auch die Rezepte entweder für die Blumenerden selber, für die Eigenmarken oder mit den Kunden zusammen oder kriegt halt wirklich konkrete Vorgaben von den Kunden, was jetzt zusammengestellt werden muss. Also wir sind jetzt im Grunde schon mitten im Torf, kann man sagen. Das heißt, hier sind die letzten Schiffe angeliefert worden von Weißtorf. Das müsste aus Finnland gekommen sein. Und man sieht eigentlich hier schon ganz gut die Unterschiede. Also das ist eher ein hellbrauner Weißtorf, das ist eher Schwarztorf. Der ist jetzt auch speziell für Blumenerden. Das heißt, ein sogenannter B-Torf kann man sagen. Also nicht die allerhöchste Qualität, weil wir für Blumenerden andere Vorgaben haben. Also da ist zum Beispiel der Zersetzungsgrad, da gibt es etwas höhere Toleranzen oder auch der Unkrautbesatz. Also man spricht davon, bei Substraten sollte der Unkrautbesatz unter einem Unkraut pro Liter sein. Und bei Blumenerden unter 3 oder maximal 3 Unkraut, Pflänzchen pro Liter. Die Profigärtner müssen ja wirklich timen, wann jetzt die Pflanzen keimen, wann die eine gewisse Größe haben. Wenn die jetzt für Discounterketten zum Beispiel produzieren, dann gibt es in der Regel auch Zeitfenster. Innerhalb von 1-2 Wochen kann sich das abspielen, wo sie dann liefern müssen. Und da haben sie auch konkrete Vorgaben, wie die Pflanze dann aussehen muss. Wie weit sie geblüht sein muss, wie viele Knospen da sein müssen und, und. Und das kriegst du mit einer, ich sag mal, Standardblumenerde nicht gesteuert. Das schaffst du nur mit wirklich gezielt aufgedüngten und zusammengestellten Profisubstraten.
Ja, auch eine Sache, die ich gelernt habe, Janine, Substrat und Blumenerde ist nicht dasselbe.
Nee.
Also habe ich ehrlich gesagt auch nie drüber nachgedacht, weil ich mich in meinem Leben auch noch nie so genau mit dem Thema Substrat oder Blumenerde beschäftigt habe. Aber man kann eigentlich sagen, Blumenerde ist so für den Hobbybereich und Substrat ist wirklich für den Gartenbau, für die Leute, die Pflanzen hochziehen und so weiter.
Ja, und er hat ja auch erklärt, dass eben dann im Profibereich auch der Weißtorf benutzt wird, weil bei dem ist es ja eben so, dass der Nährstoffgehalt gar nicht so groß ist. Das heißt, man kann noch sehr gut berechnen, was irgendwie, wie viel man von was noch dazugeben muss, damit die Gegebenheiten perfekt sind, um diese eine Pflanze großzuziehen. Mhm. Und deswegen ist Torf auch da immer noch so wichtig im Profibereich. Und im Hobbybereich ist das eben alles ein bisschen lockerer, sage ich mal. Ne? Ja. Weil da ist es ja auch so, dass wir kaufen die Erde, die wir gerade irgendwie ansprechend finden oder wo wir denken, ach, das passt schon und dann nutzen wir die und das funktioniert ja meistens auch. Und aber die Gegebenheiten sind ja auch immer total anders bei uns allen in unseren Gärten und da reicht das dann vollkommen aus. Aber im Profibereich muss es halt wirklich noch konkreter sein und es ist total wichtig, dass die Qualität ganz genau stimmt.
Genau, er hat dieses Beispiel gegeben mit den Trails, ne, wo diese, also das muss man sich ja vorstellen wie so eine Palette, da sind so kleine Ausstülpungen, so kleine Fingerhüte, so groß wirklich auch.
Genau,
nur.
Vielleicht kennt dass jemand, wenn man selber vorzieht zu Hause, Jungpflanzen, dann gibt es auch solche Quickpots, so nennt sich das. Ne? Mhm. So ähnlich sieht das aus, nur in halt in ganz, ganz klein. Also es ist wirklich nur so groß, irgendwie wie ein Fingernagel gefühlt. Also da kommt vielleicht, weiß ich nicht, Milliliter Erde oder sowas rein für eine Pflanze. Also total absurd, wie klein diese Flächen sind, wo die Pflanze oder wo der Samen dann reinkommt. Ne?
Ja.
Und der dann eben hochgezogen wird. Und auf dieser kleinen Fläche muss eben alles stimmen.
Genau, und deswegen kann man sich auch vorstellen, dass es da wirklich kaum abweicht. Eigentlich gar keine Abweichung geben sollte, weil die ja wiederum auch an den Profigartenbau verkaufen oder die Erde landet ja dort und da muss es wirklich dann auch exakt sein. Fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich auch nie drüber nachgedacht. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Ja, das war sozusagen der Torfbereich im Rohstofflager. Wir haben aber auch uns tatsächlich einen riesengroßen, ich sage es mal, Erdhaufen, so sah es erstmal vom Weißen aus, angeschaut. Es war aber tatsächlich, ja, der Kompost, ne? Also das Kompostlager. Es war wirklich ein riesengroßer, dunkler Berg Erde, so sah es für uns erstmal aus. Aber auch spannend, weil Kompost ist natürlich auch beigefügt. Kompost kennen wir von zu Hause auch, wenn wir einen eigenen Kompost im Garten haben, den wir sieben und auch für uns, also für unsere Beete benutzen. So dementsprechend ist Kompost ja auch in der Blumenerde bei Floragard vorhanden als Dünger und so weiter. Eben aber auch als Ersatzstoff. Was ich da so spannend fand, muss ich sagen, also als wir da näher dran waren, war es ja wirklich nicht nur Erde, sondern man hat auch gesehen, da wuchs auch schon so ein bisschen mal Gras drauf, da war mal ein Stock drinne und so. Was ich an dem Thema oder was mein Aha-Moment war in dem Moment, dass dort nur Grünschnittabfall verwendet wird. Weil man da unterscheidet man ja auch einmal nochmal gegen, also das, was zum Beispiel in der Restmülltonne, also in der grünen, wie heißt das hier, in der grünen Tonne landet, ne? Oder eben Grünschnitt, also wirklich alles nur Abfälle, die vom Rasen oder von irgendwelchen Baumfellarbeiten und so stammen, dass das nur da drin stecken sollte.
Genau. Ja.
Weißt du noch warum?
Ja, es ist ja so, dass beim Bioabfall, also das, was alles bei uns in der Biotonne landet, ne, Essensreste und so weiter, das verrottet ja auch nochmal anders als irgendwie nur Grünschnitt. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man auch da die Qualität so ein bisschen besser steuern kann, wenn es nur Grünschnittkompost ist. Aber er hat uns ja auch noch was dazu erzählt, zu dem Kompostthema.
Das ist übrigens der hellere schwarze Berg da. Das ist unser Kompostvorrat. Der wächst über das Jahr. Also in der Saison haben wir natürlich extremen Bedarf an Kompost. Und Kompost wird ja permanent produziert. Das heißt, die Kompostwerke haben irgendwie gewissen Turnus, wo sie dann den fertigen Kompost haben. Und den müssen sie auch abliefern, um die Fläche frei zu machen und neuen Kompost ansetzen zu können. Das heißt, die Partner, die wir haben, die beliefern uns ständig, obwohl wir es eigentlich noch gar nicht brauchen. Also ich sage mal in der Nebensaison, alles ab Juni, Juli und später, da haben wir eigentlich gar keinen oder fast gar keinen Bedarf an Kompost, aber die Kompostwerke liefern weiter. Und wir können das auch nicht einstellen, weil die ansonsten sagen, gut, wenn du nicht willst, es gibt genug andere Werke, die unseren Kompost haben wollen. Und damit scheidet dann im schlimmsten Fall schon mal eine Quelle wieder aus. Das heißt, dieser Berg wächst außerhalb der Saison und jetzt in der Saison, ich habe es ja noch nicht selber mitbekommen, dafür bin ich noch zu jung hier, aber der Berg soll angeblich Ende Mai oder im Juni ziemlich weg sein. Und das ist nur Kompost, der ja nur zum gewissen Teil mit eingesetzt wird. Ja. Kompost wird ja im Grunde teilweise auch als Dünger mit eingesetzt. Einmal als Torfersatzstoff, aber bringt eben gewisse Nährstoffe schon mit, dass man da auf der anderen Seite andere Dünger vielleicht etwas reduzierter einsetzen kann.
Ja, das hat Kai zum Komposthaufen gesagt. Das klingt jetzt immer so banal, aber es war tatsächlich...
Nee. Es war so viel Kompost, ich hätte mir da gern was mitgenommen.
Stimmt, das hast du auch noch gesagt.
Ja, ich brauche auch noch ein bisschen Kompost. Kann ich mir da vielleicht noch eine Ladung mitnehmen?
Das ist halt ein richtig guter Dünger auch im eigenen Garten. Ne? Also von daher auch nochmal Tipp hier an alle, legt euch einen eigenen Kompost im Garten an. Das ist wirklich Gold wert.
Ja.
Janine, erinnerst du dich noch daran, worüber wir so gelacht haben?
Ja, tatsächlich, wir standen vor diesem Kompostberg und dann, wenn man so ein bisschen genauer hingeguckt hat, hat man gesehen, hier und da... Das sieht aus, als wäre da noch so ein bisschen Abfall drin. Ja. Als wäre da irgendwie was noch so rausgesiebt werden muss, was nicht so, was da eigentlich nicht drin sein sollte. Das ist doch Grünschnittkompost. Ja, und dann haben Kai und Christian auch, haben uns dann erklärt, dass selbst bei so einem Grünschnittkompost, das ist ja auch Grünschnitt, der kommt von überall her. Ne? Mhm. Der kann jetzt auch zum Beispiel aus Park sein, wenn da gemäht wird, aus einem öffentlichen Park. Ja, was liegt denn da so alles auf dem Rasen? Ne?
Ja.
Also, das heißt, wenn jetzt Fenja, du oder ich da ein Picknick gemacht haben, und wir haben nicht ganz ordentlich aufgeräumt, was natürlich nicht passieren sollte, aber passiert Menschen. Ja, dann kann es sein, dass da dann doch mal irgendwie ungewollter Abfall mit in dem Rasenschnitt landet, der dann am Ende da kompostiert wird. Also das heißt, selbst da kann man nicht die perfekte Qualität irgendwie voraussetzen oder das so genau steuern. Ne?
Genau. Also wenn man jetzt mal irgendwie sowas entdecken sollte in seiner Blumenerde, ja, vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass es vielleicht der eigene Abfall ist, der vielleicht dann im Kompost mit gelandet ist. Und das ist ja nun mal alles auch ein Kreislauf. Also sollte natürlich kein Kreislauf sein. Man soll ja seinen Abfall auch gut entsorgen, aber es kann alles passieren.
Ja.
Also so viel zu den Rohstoffen. Ich glaube, jetzt hat jeder so einen Einblick bekommen, was dort alles lagert, was alles in der Blumenerde oder auch in dem Substrat nachher landet. Wir sind dann aber auch weitergegangen und das fand ich war mega cool. Sie haben nämlich eine eigene Holzfaseranlage und es ist, glaube ich, die leistungsfähigste und größte in Europa. Tatsächlich.
Ja.
Und die macht oder produziert noch gar nicht das, was sie eigentlich alles könnte. Also da geht noch mehr.
Genau. Also die haben noch gar nicht die Produktion so hochgefahren, wie sie hochgefahren werden könnte. Das heißt, sie könnten noch sehr viel mehr produzieren. Und dazu wird es sicherlich auch noch kommen, weil eben das Thema Torfersatz ja immer größer wird. So hat er es uns auch gesagt. Ja, aber warum haben sie jetzt eigentlich eine Holzfaseranlage? Was bedeutet das eigentlich? Das hat Kai uns auch mal erklärt.
Wir sind ja, ich sag mal, relativ blumenerdenlastig, was die Produktion angeht. Also eben mit 50% des Volumens nur Blumenerden wird der Trend ja immer weiter dahin gehen, dass wir Torfersatzstoffe oder alternative Rohstoffe einsetzen. Das heißt eben einmal Kompost, was wir eben von verschiedenen Betrieben hier bekommen. Kokos, da setzen wir jetzt nicht so viel drauf, weil es auch einfach nicht preisstabil ist, die Verfügbarkeit ist nicht gesichert. Und das Einzige, was man noch ein bisschen selbst in der Hand hat, ist eben die Holzfaser. Und wir sehen einfach, dass die Holzfaser ein Produkt ist, was sich gut einsetzen lässt. Und das war halt der Schritt, der dann für uns auch noch irgendwann dann klar wurde, dass wir uns eine Holzfaseranlage bauen.
Ja, und ganz spannender Side-Fact. Das hat Kai erzählt. Die Hackschnitzel, muss man sich ja vorstellen, das ist ja wirklich wie Hackschnitzel.
Ja, so nennt sich das.
Hackschnitzel.
Ich fand das auch immer komisch, wenn Leute von Hackschnitzeln gesprochen haben. Ich habe eine Bestellung Hackschnitzel bekommen. Da dachte ich immer, worum geht's was zu essen?
Ich bin ja halt selbst drüber gestolpert.
Ja, aber es ist richtig.
Ja, aber es sind Holzhackschnitzel, ne? Aber ja, es sind Hackschnitzel. Die muss man sich ja vorstellen, das ist eigentlich Holz, ne? Ganz klar, aus Holz und es ist hell. Und das fand ich so interessant, dass die eingefärbt wird.
Ja.
Und zwar mit Leonardit. Also Braunkohle ist das.
So eine Art Braunkohle.
Ja, so eine Art Braunkohle. Und zwar, weil man ja, auch wenn man seine Erde kauft und aufmacht, möchte man natürlich, dass sie dunkel ist, braun ist. Und wenn da jetzt alles so hell ist von der Holzfaser, was ja nun mal als Ersatzstoff auch eingesetzt wird schon, kann es auch sein, dass man denkt, was ist das denn jetzt? Meine Erde soll doch braun sein und deswegen wird sie tatsächlich eingefärbt.
Ja.
finde ich total simpel.
Fand ich auch total beeindruckend. Ja. Irgendwie denkt man gar nicht so drüber nach, ne? Auch, dass nicht alle Ersatzstoffe ja irgendwie dann aussehen wie Torf und dass es dann am Ende wieder braun aussieht, sondern dass es dann einfach eingefärbt wird, damit wir erkennen, ah, das ist Erde, okay, alles klar.
Aber guck mal, wie verkopft man irgendwie auch ist, ne?
Ja.
Also muss ich so sagen, dass man irgendwie gleich denkt, ah, hier stimmt ja irgendwas nicht. Irgendwie meine
Gewohnheiten, ne?
Ja, genau. Aber super smart gelöst, muss ich sagen. Ja, also so viel zu der Holzfaseranlage. War sehr imposant, das alles mal zu sehen. War auch ein Riesending, hat Lärm gemacht.
Mega laut.
Aber auch ganz viel Technik, die dahinter steckt. Da haben sich ganz viele schlaue Leute Gedanken zu gemacht und sehr beeindruckend, das mal zu sehen. Ja, aber wir wollen mal weiter marschieren in Richtung Mischraum, wo letztendlich das Rezept dann angewandt wird, wo alles zusammenkommt, wo alles gemischt wird, wie der Raum schon sagt, der Mischraum. Im Erdenwerk gibt es zwei davon tatsächlich, ne? Also es kann zeitgleich da auch gemischt werden. Wie gesagt, wir haben da auch einen Blick hinter die Kulissen geworfen und Kai erzählt uns jetzt einfach mal,
was da passiert.
Was da so passiert im Mischraum?
Im Mischraum selber wird dann auch gesteuert. Also da ist konkret die Rezeptur abgelegt, ist systemgesteuert auch. Weiß im Grunde der Mischmeister auch, aus welchem Bunker er sich jetzt bedienen muss. Und da ist, sagen wir mal, auch die Kunst. Floragard gibt zum Beispiel das Volumengewicht vor, gibt die Struktur vor, ob es jetzt fein, ob es grob, mittelgrob sein soll und gibt den pH-Wert vor. Und wir müssen letztendlich schauen, welche Rohstoffe haben wir überhaupt am Lager. Muss ich A-Qualität haben, muss ich B-Qualität haben? Welche Strukturen habe ich hier? Kann ich die so schon einsetzen oder muss ich die vorher schreddern? Oder muss ich den Torf, der läuft in der Regel auch nochmal über ein Sieb und wird da gezielt wirklich nochmal die Strukturen angepasst. Und so ist der Mischmeister, ist quasi auch unser Chefkoch, kann man sagen. Also der ist wirklich da, um beim Essensvergleich zu bleiben, der ist dafür zuständig, um wirklich zuzusehen, dass ein leckeres Gericht dabei rauskommt. Und wie gesagt, da ist einfach die Kunst aus ganz vielen verschiedenen Rohstoffen wirklich dann ein gleichmäßiges Endprodukt hinzubekommen.
Genau, aus ganz vielen Rohstoffen wird am Ende die Blumenerde zusammengemischt und zwar genau da im Mischraum. That's where the magic happens, wie ich so schon sage. Genau, war auch gar nicht so ein großer Raum eigentlich.
Nee,
wir haben da so ein Fließband gesehen, wo der Torf dann plötzlich so drauf gefallen ist und dann mit so Sieben, mit so Sternsieben und dann ist es so durchgefallen und dann wurde es immer feiner und dann kam da später Kalk zu und dann ist es wieder über ein anderes Laufband gelaufen. Also war total interessant irgendwie mal zu sehen. Und es ist eben so, dass die Rohstoffe ja alle in so Bunkern gelagert werden. Die haben wir teilweise auch gesehen, die waren teilweise überirdisch. Das sind im Prinzip wie so riesige Container, sage ich jetzt mal, wo die Radlader das ja dann auch immer hinfahren und gucken, dass immer in jedem Bunker noch genug drin ist und teilweise sind die auch unterirdisch und von den Bunkern wird das dann eben, die agieren wie so Dosierer sozusagen, von da aus wird das eben zum Mischraum gebracht und da halt alles zusammengefügt und da kommen dann eben auch die Nährstoffe, die Dünger und so weiter noch dazu und da mischt der Mischmeister, der Chefkoch, das Ganze zusammen, ne?
Genau. Und tatsächlich mischt er nicht nur zusammen, sondern er kontrolliert auch zwischendurch. Also das, was Floragard im großen Stil in Oldenburg tut, machen sie dort auch in Ostrauderfehn. Da ist ein kleines Labor gewesen im Mischraum, auch mit ein paar Ausstattungen, wie man es eben aus dem Labor kennt. Da wird auch mal eine Probe genommen, ob alles richtig ist, ob die Rezeptur stimmt und so weiter. Was da in diesem Labor auch war, ich glaube, das war in dem Labor, da standen ganz viele Bildschirme.
Genau.
Na, das fand ich so spannend, dass der Chefkoch oder der Mischmeister auch den anderen Raum im Blick hat, weil da läuft alles automatisch und er guckt genau, welche Maschine läuft wie. Also auch sehr komplex und herausfordernd, muss ich sagen, dieser Job.
Ja, aber da sieht man auch wieder, wie viel Hightech da eigentlich drin steckt in dieser Blumenerdenproduktion, ne? Dass da sehr viel eben automatisierte Prozesse sind, wo dann eben ein Mensch einfach nur drüber schaut, dass irgendwie alles läuft und dass eben zeitgleich da zwei verschiedene Produkte auch durchlaufen können und zusammengemischt werden können. Und wenn das nämlich da zusammengemischt wird, die Blumenerde, landet sie danach in einem Mischbunker, also wieder ein Bunker, also quasi wie ein riesiger Topf, da landet die Erde drin und von da aus kann es nämlich dann weiter zur Abfüllung gehen und in der Abfüllung können auch eben ganz viele Produkte gleichzeitig abgefüllt werden, indem sie halt aus den Mischbunkern bezogen werden. Und da sind wir nämlich dann auch als nächstes hingelaufen.
Genau, das ist nämlich der nächste Produktionsschritt gewesen, die Abfüllung. Und die hat mich auch sehr beeindruckt. Ich glaube, da hätte ich auch noch so eine halbe Stunde stehen können.
Ja, da hättest du dich eine Weile aufhalten können, das habe ich schon gemerkt.
Ja, also irgendwie, ich finde es sehr, Ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich finde es so clever, die Leute, die sich da so Gedanken machen bei so einer Maschine, dass jeder einzelne Schritt, jede Schraube, alles passt, damit nachher genau dieser Vorgang dort ausgeführt wird.
Ja.
Ja, also es waren auch wieder riesige Maschinen, vor denen wir standen. Und man muss sich das vorstellen, dass von oben sozusagen die Erde reingefallen ist. Letztendlich lief aber auch so ein Folienband da. Also das, man muss sich ja vorstellen, die ganze Verpackung, diese Folie ist ja auf so einem riesigen Folienballen gewesen, der dort eingespannt ist. Das lief die ganze Zeit. Das wurde dann ja alles irgendwie Erde rein und dann alles verschweißt von oben, von unten. Letztendlich sind auch so Löcher in der Folie gewesen.
Perforierung,
eine
genau.
Perforierung. Dann lief das halt, war es halt in diesen Säcken drinne. Dann wurde das auch noch mal gemangelt. Das kann ich tatsächlich nur bei Tisch stecken, sodass etwas gemangelt wird.
Ja.
Aber auch diese Säcke der Blumenerde wurden gemangelt, einfach um die Luft da rauszudrücken, damit es kompakter ist, damit es nachher auf den Europaletten gut gestapelt werden kann. Und ich fand diesen Vorgang einfach grandios.
Es war auch alles voll automatisiert, ne?
Ja.
Also auch wie die Erdensäcke dann eben, also sie wurden gefüllt und zugemacht und dann liefen sie auch nach einem bestimmten Muster auf die Palette zum Beispiel. Also es wurde nach einem ganz bestimmten
palettiert,
Muster.
Heißt das wohl.
Genau,
das habe ich palettiert. Palettiert.
Wieder was gelernt.
Ja, ja.
Aber nach einem ganz bestimmten Muster, dass halt die Palette auch stabil steht irgendwie am Ende und halt gut transportiert werden kann. Und ja, dass die Luft rausgedrückt wird, ist ja auch zum Beispiel dann im E-Commerce. Also wenn ich jetzt als Einzelperson mir ein oder zwei Sack Erde bestelle, dass eben auch das einfach transportiert werden kann. Also in einem Karton, wo dann irgendwie die zwei Säcke gut reinpassen, wo nicht jetzt, nicht wenn er irgendwie mal runterfällt, der Karton oder so, die Erde aufplatzt, weil da noch irgendwie Luft drin war. Es ist schon alles sehr durchdacht.
Ja, das war die Abfüllung sozusagen. Dann landete das Ganze auf den Paletten, wie eben schon gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viele Säcke drauf waren. Ich müsste jetzt lügen, mir eine Zahl ausdenken. Aber es waren schon viele, die dann eben nach Schema F, hast du ja schon gesagt, also wurde ja aber nicht alles nach einem bestimmten Schema sortiert oder darauf gelegt. Also es war so ein bisschen wie so ein Puzzle.
Ja.
Ein paar Längs, ein paar so, ein paar, ne? Wurde alles gestapelt. Letztendlich hatten sie so eine Hauben. Wie hieß es? Hauben-Stretch-Maschine?
Genau, wurde eine Haube gestretcht und
wurde
drüber gestülpt.
Ja, aber auch da total super. Also diese große Folie, die wurde so ganz auseinandergezogen und einfach drüber, zack, bumm, und dann hielt das alles. Und dann ist das weiter auf dem Laufband sozusagen Richtung LKW oder zur Einlagerung.
Zu den Stapelfahrern, die dann mehrere Paletten gleichzeitig aufnehmen konnten. Da war so riesige Stapelfahrer, auch total beeindruckend wieder.
Ja. Und diese ganzen Schritte, so eins in eins. Das war so ein Hand in Hand irgendwie. Ne? Da ging es los und dann lief das alles da und dann konnte man nach links gucken. Da fuhr dann schon die fertige Palette an einem vorbei. Dann kam diese Maschine mit ihrer Folie oben drüber und total faszinierend. Also das hast du ja, glaube ich, auch zum Schluss auch nochmal gesagt, dass das alles so total durchdacht ist, jeder einzelne Schritt, dass der Baggerfahrer schon weiß, wann er zu welchem Haufen fahren muss, ob er jetzt den Kompass abholt, ob er Torf abholt, ob das in den Bunker muss, wann das dann alles gemischt wird. Der Mischmeister weiß genau, Rezept so und so benutze ich jetzt gerade, da muss so und so viel an Dünger von XY drin sein und das landet nachher alles in der Tüte und ist ein perfektes Ergebnis.
Ja,
ich find's Wahnsinn.
Ja.
Ne? Auch wie komplex das alles so ist.
Ja, so ist es.
Ja, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz was über die Distribution erzählen. Also wie das Ganze dann letztendlich verschifft wird, wie das bei uns dann auch zu Hause landet. Wie gesagt, wir haben gesehen, auf dem großen Gelände gab es verschiedene Plätze. Ich glaube, ABC waren sie beschriftet. Und da muss man sich einfach vorstellen, dass es kommt ein LKW aus Frankreich zum Beispiel. Frankreich ist ein sehr großer Abnehmer auch von Fluorat gewesen, wusste ich auch nicht. Der wusste genau, er muss jetzt an Terminal F sozusagen ranfahren und da wussten dann die ganzen Mitarbeiter vom Erdenwerk, okay, der kommt jetzt gleich und dann wird alles aufgeladen und so weiter und alles war auch so ein Hand in Hand wieder. Es hat alles
auch
super funktioniert.
Auch da total durchdacht, also wo welche Paletten stehen. Ne? Also
genau,
das hat Kai uns auch noch erklärt, es ist genau durchdacht, wo was gelagert wird auf diesem riesigen Platz, sodass die Wege möglichst kurz sind, um diese ganzen Paletten eben zum LKW zu bringen, damit das möglichst schnell vonstatten geht, weil da halt auch extrem viele LKWs am Tag auch einfach über diesen Platz fahren und ihre Ware abholen. Also auch da wieder Hand in Hand alles. Ne?
Genau, und so ein ganzer Ladevorgang von so einem LKW, hat Kai gesagt, dauert, wenn es alles perfekt läuft, was ja gegebenenfalls immer so ist, nur eine halbe Stunde.
Ja.
Wirklich, also
Wahnsinn.
So zack, 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 irgendwie jeder weiß, was er zu tun hat, jeder Handgriff stimmt und total klasse. Also Willi hat, also da wird auch mal was schiefgelaufen sein. Ich weiß, als wir dann auf dem Rückweg waren, da ist eine Palette umgefallen gewesen, weißt du, wo die dann noch alle, da sind dann auch drei Leute hingelaufen und sie haben zusammen und kamen noch mit dem Radlader und wollten noch irgendwie, also da geht auch mal was schief, ist klar. Aber so, was wir gesehen haben, es war wirklich eine Symbiose, ein Zusammenspiel, ein perfektes Zusammenspiel der Rohstoffe.
Wow.
Ja, so viel zu den, sag ich mal, großen Waren oder beziehungsweise den großen Paletten. Aber das hast du ja eben auch schon erzählt, wir als Endverbraucher können auch bestellen. Wir können auch Blumenerde im Onlinehandel bestellen.
Genau.
Da gibt es eine Firma auch für, die auch dort da vor Ort war. Und zwar die Firma Gartenpracht, die es seit 2020 gibt.
Seit Corona.
Genau. Manche horchen vielleicht auf. 2020, ein bedeutendes Jahr für uns seit Corona. Ja, wo der Bedarf dann eben auch gestiegen ist. Viele Leute sind in ihre Gärten gegangen, weil sie letztendlich auch vielleicht nicht viel anderes machen konnten, wollten aber auch Pflanzen, Baumärkte hatten zu, Gartencenter hatte zu und jetzt haben sie gedacht, okay, wie komme ich an meine Blumenerde, und da hat Floragard bzw. die Firma Gartenpracht eine super Idee gehabt, also man kann dort auch letztendlich seine Blumenerde bestellen.
Genau.
Ja, das muss man sich vorstellen, das sah so ein bisschen aus, wenn jemand mal bei der Post luschert hat, so wie, ne, verschiedene Stationen, und dann wurde alles abgefertigt, da waren Kartons, da waren diese Linien, wie du siehst,
Produktionslinien.
Ich glaube 14 an der Zahl haben sie dort, wo Leute auch stehen, alles verpacken, aber sie hatten auch zum Beispiel so große Sauger, wo sie dann die Erde mit hochgehoben haben.
Damit sie nicht selber schleppen müssen. Genau. Stellt euch mal vor, ihr müsstet den ganzen Tag Erdsäcke schleppen, ganz schön anstrengend.
Ja, ich glaube, irgendwann hättest du auch irgendwie Rückenprobleme. Also ja. Will ich nicht drüber nachdenken. Aua.
Aber für die läuft das da alles ganz komfortabel.
Ja, genau. Also man kann, wie gesagt, dort auch bestellen über den Floragard Onlinehandel, aber auch über diverse Baumärkte. Also das wird dort alles abgewickelt und ich glaube immer ein Karton. Also Erde, ein Karton. Das
teilweise
ist so,
sind auch zwei Säcke Erde in einem Karton.
Genau, wenn es kleinere Gebinde gewesen sind. Genau. Ne, waren irgendwie 2 bis 3 auch möglich. Aber auch total spannend, das mal so zu sehen, wie das alles funktioniert. Und da hat mich halt so beeindruckt, dass das alles so rückenschonend war. Also auch man kennt das ja aus so einem Warenlager, wenn jetzt eine Bestellung eingeht, dann hat man Artikel ABC und man muss vielleicht an das Regal fahren. Das lief da ein bisschen anders. Das heißt, irgendwie es wurde Blumenerde XY als Palette rangefahren und dann wurde jede Bestellung dazu abgewickelt.
Genau.
Und wenn die alle war, die Palette, dann kam eine neue Palette und so weiter. Also damit die Leute jetzt auch nicht irgendwie mal rumfahren, sich alles suchen müssen, sondern das war auch alles sehr logisch durchdacht. Und zum Beispiel die Palette ist auch immer so hochgefahren, Stück für Stück, dass die Leute sich nicht bücken mussten und so. Also würde ich da...
Auch da wieder sehr automatisiert, sehr, sehr Hightech einfach.
Ja, genau, definitiv. Ja, so viel, wie gesagt, zum E-Commerce. Das war eigentlich so unsere letzte Station dann, beziehungsweise so ist es dann ja auch, wie die Erde dann aus dem Lager rausgeht und bei uns allen dann zu Hause landet. Das ist ja auch so der letzte Step. Wir haben aber an dem Tag, es war auch wirklich ein langer Tag für uns, wir waren lange unterwegs, uns auch nochmal den Torfabbau ein wenig angeguckt, beziehungsweise wir waren im Naturschutzgebiet Esterweger Dose. Gleich nebenan.
Genau, da sind wir mit Christian von Floragard eben durchgefahren und er hat uns das dann mal alles so ein bisschen gezeigt. Das war, also ich war ja total fasziniert von dieser riesigen Fläche einfach. Wie gesagt, teilweise auch schon
renaturiert.
Genau. Aber da ist eben auch immer noch der Torfabbau in Ramsloh, also in einem Teil der Esterweger Dose. Und ein Teil dieses Torfs landet halt eben auch im Erdenwerk Strenge und wird da genutzt. Und ja, da hat Christian uns mal gezeigt, wie das eigentlich aussieht mit dem Torf. Und ich war da halt total beeindruckt von. Ich habe ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und wir haben an einer Stelle, konnte man das ganz schön sehen, die unterschiedlichen Schichten, wie das aussieht in so einem Moor, ne? Und wenn das trockengelegt ist und das halt die tiefere Schicht deutlich dunkler ist, weil da halt der Schwarztorf ist. Und weiter oben ist halt der Weißtorf, das, was noch nicht so dolle zersetzt ist. Und es war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick.
Ja, auf jeden Fall. Was ich an der Stelle gerne nochmal sagen möchte oder was ich auch wichtig finde, dass in Deutschland nur auf Flächen Torf abgebaut wird, die vorher landwirtschaftlich genutzt wurden. Und genau diese Flächen, die wurden schon vor über 40 Jahren trockengelegt.
Informiert euch alle mal mehr über Torf. Es ist wirklich ganz beeindruckend. Da kann man noch ganz viel lernen. Es ist auch einfach irgendwie eine riesige Welt, eine ganz eigene Wissenschaft für sich nochmal. Ne?
Genau, und es ist auch einfach nicht so, aus diesem ganzen Blumenerden-Thema wegzudenken. Es ist nicht so einfach, wie die Politik es vielleicht fordert. Ja, spannendes Thema, über das man sich informieren sollte auf jeden Fall. Und was ich gelernt habe, beziehungsweise das hatten wir, glaube ich, auch in Folge 1 schon mal gesagt, alle sagen ja immer, ach, Torf ist nicht gut. Aber ich muss sagen, ich weiß jetzt, warum Torf nicht gut ist. Also es geht ja zum Beispiel, es geht jetzt gar nicht um die Gebiete. Also die werden ja alle renaturiert und da sind sie ja auch hinterher, dass das gemacht wird. Und das wird ja auch gut gemacht, das sieht man ja an der Ester-Vega-Dose sehr, sehr gut. Es geht ja aber wirklich um diesen CO2-Ausstoß, ne? Also Ausstoß, genau. Der dann produziert wird, wenn abgebaut wird, wenn die Moore trockengelegt werden.
Und genau
werden.
Das ist das Problem. Torf an sich ist nicht böse. Nee. Torf ist also sogar sehr wichtig
Rohstoff
und sehr gut.
Nicht. Genau.
Torf ist super in Blumenerde, ist ein super Ausgangsstoff. Das Problem ist aber, dass der Abbau eben nicht ohne einen großen CO2-Ausstoß funktioniert, weil da eben der CO2 drin gespeichert wird in den Mooren und durch das Trockenlegen wird er eben freigesetzt. Und das ist das ganz große Problem am Torfabbau und weshalb die Politik eben auch fordert, dass Torf ersetzt wird.
Genau. Aber wie gesagt, Floragat macht ganz, ganz viel schon in die Richtung, dass sie forschen, was kann eingesetzt werden anstelle von Torf. Wie gesagt, wir haben ein paar Sachen ja auch vorhin erwähnt. Also Kokosfaser ist ein Ersatzstoff.
Holzfaser,
Miscanthus, genau. Wir waren nämlich auch noch auf einem Miscanthusfeld, haben uns das mal angeguckt. Muss man sich einfach vorstellen, wie ein großes Feld vom Bauern, wo dann das alles so steht.
Genau.
Aber ich finde es sehr, sehr toll, dass sie da so hinterher sind und so viel machen in verschiedene Richtungen. Wir haben uns auch noch ein Grünschnitt-Kompostwerk angeguckt. Das ist ja auch ein Ersatzstoff, ne? Kompost hat Kai ja auch erzählt. Also da passiert ganz, ganz viel.
Genau.
Sehr, sehr spannend. Also dieses ganze Thema überhaupt.
Es war ein toller Einblick auf jeden Fall, den wir durch Floragat bekommen haben. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Genau, und auch wenn wir uns jetzt dazu neigen, uns zu wiederholen, ich habe es in Folge 1 bestimmt 5-mal gesagt, aber ich habe jetzt echt Hochachtung vor meinen Blumensäcken, die zu Hause sind.
Ich auch.
Also was dahinter steckt, was wir bei Floragat im Labor gelernt haben oder auch gesehen haben, wie viel Steps dazugehören, wie viel Wissen, also ne, wie viel Know-how da drin steckt, wie viel Leidenschaft. Und jetzt auch, wie gesagt, im Erdenwerk Strenge, wie viel, Leidenschaft auch darin steckt und so viel Gedanken, dass das alles letztendlich nachher ein perfekter Artikel ist, der bei uns letztendlich zu Hause im Garten landet. Das ist schon sehr beeindruckt. Mir fehlen die Worte.
Mir fehlen auch die Worte.
nein, Quatsch. Ja, Janine, also vielen, vielen Dank, dass du diese beiden Folgen mit mir gemeistert hast, dass du dich mit mir auf den Weg begeben hast, einmal nach Oldenburg zu Floragat und einmal ins Erdenwerk. War sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön.
Ja, dass hat ich mich auch gefreut. Waren schöne Ausflüge, muss ich sagen. Viel gelernt.
Genau. Vielen Dank auch nochmal an Kai, der uns da rumgeführt hat. Vielen Dank auch an Winfried. Auch der hat uns viel Wissen vermittelt. Genau. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst eure Blumenerde zu Hause jetzt auch zu schätzen. Oder mehr als vorher auf jeden Fall. Ja, perfekt, Janine. Dann danke ich dir und freue mich, wenn wir demnächst nochmal eine Folge aufnehmen.
Ganz bestimmt.
Okay, bis bald. Ciao.
Tschüss.